euch heute Morgen zusammen den Psalm 23 anschauen. Und das ist so ein richtiges Kleinod, eine Kostbarkeit, ein Schmuckstück in der Bibel. Und ich weiß, wir kennen den alle gut. Viele von uns haben den schon in der Kinderstunde auswendig gelernt, um ihn dann vielleicht nochmal im Konfirmandenunterricht zu lernen. Und ja, ist uns vertraut. Wir haben ihn schon hunderte Male gehört und gelesen. Und der ein oder andere denkt sich vielleicht, Mensch, hast du uns heute Morgen nichts Besseres? Und ich muss euch sagen, nein. Ich habe nichts Besseres, das ist so gut und es gibt nichts Besseres als etwas Gutes. Es steckt da so viel drin und ihr dürft euch gerne auch zurücklehnen, weil er ist euch ja vertraut, aber seid innerlich bitte wachsam, nicht wegen meiner tollen oder nicht so tollen Gedanken, sondern einfach um euch ja, von Gott da abholen zu lassen, um ihm da drin zu begegnen. Weil letztendlich geht es in diesem Psalm darum, wer und wie Gott zu uns ist. Wer und wie Gott zu uns ist, zu jedem Einzelnen zu uns. Und bevor wir den Psalm lesen, möchte ich euch eine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so passiert ist, aber es hat mir mal geholfen, einen anderen Zugang zu diesem Psalm zu bekommen. Und vielleicht ist euch heute Morgen auch eine Hilfe, trotz des vertrauten Textes der Predigt zu folgen. Es war ein Klassentreffen. Die alte Abi-Klasse traf sich nach über 20 Jahren. Oh, alle waren aufgeregt. Was ist wohl aus den Einzelnen geworden? Und von einem, da wussten das alle, der war ein berühmter Schauspieler geworden. Da war es eher die Frage, ob der tatsächlich kommen kann. Endlich war es soweit. Sie waren vollständig, inklusive dem Schauspieler. Und nach anfänglichem Zögern, das ist jetzt ein Starker, da ist mir wieder aufgetaut, da war der wieder einer von ihnen, der Klassenkamerad. Banker, Manager, Schauspieler, ja, und stellt euch vor, sogar ein Pfarrer war dabei. Ja, und sie hatten regen Austausch. Und auf einmal hat einer endlich den Mut und fragt den Schauspieler, kannst du uns nicht mal so eine kleine Kostprobe geben von deinem Können? Und dann hat er gesagt, ja klar, warum nicht? Ich kann euch gern mal was rezitieren, aber was, ich habe ja kein Textbuch dabei. Ah, und dann schlug doch irgendjemand vor und meinte, hey, der Pfarrer, der hat doch ganz bestimmt eine Bibel dabei. Ja, das hatte der. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass er den Psalm 23 vorlesen sollte. Dann hat er die Bibel genommen, aufgeschlagen, kurz für sich durchgelesen und hat dann den Psalm 23 vorgelesen. Aber nicht einfach nur so, das war gekonnt, betont, wirkungsvoll intoniert. Alle waren begeistert und haben applaudiert. Und dann meinte so einer zum Pfarrer, ha? Jetzt du, das ist doch dein Metier. Aber der hat dann geantwortet, nee. Also so gekonnt, wie der das jetzt vorgelesen hat, das kann ich nicht. Das gebe ich zu. Aber ich will euch gern was zu den einzelnen Versen sagen. Und ohne dass er es gemerkt hat, hat er was zu den einzelnen Versen gesagt und hat den Psalm gerade nochmal aufgesagt dabei. Und seine Klassenkameraden waren nicht minder beeindruckt. Und einer, der hat es dann auf den Punkt gebracht. Wisst ihr, der eine, der kennt den Psalm. Der andere, der kennt den Hirten. Herr Jesus, und das bitte ich dich heute Morgen, dass es nicht darum geht, den Text zu zerkrümeln und aufzudröseln und in die tiefsten Tiefen von Grammatik und Hintergrundwissen zu gehen. Ich bete einfach, dass du uns ganz neu als der gute Hirte begegnest, dass wir begreifen, wer und wie du bist und wem wir unser Leben anvertrauen dürfen. Und da bitte ich echt um Weisheit und Gnade für mich und offene Herzen und ja, Offenheit dir gegenüber, dass das in die Herzen hineinfallen kann und aufgehen kann als Saat. Amen. Ja, ich habe euch den Text mitgebracht und auch wenn ich gerne manchmal neue, moderne Übersetzungen nehme, verzeiht mir, aber das ist jetzt einfach der gute alte Luther. Das ist für mich so eins, Luther und der Psalm 23. Ich lese euch den gerade mal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So vertraut diese Worte. Ich möchte es einfach wie dieser Pfarrer machen, auch wenn ich wahrscheinlich das nur nicht so gut hinkriege wie der, aber ich möchte euch einfach da mit auf die Reise nehmen. Es geht um meinen Hirten. Ich muss euch enttäuschen, um meinen. Aber ihr dürft es auch, ihr dürft Jesus auch zu eurem, zu meinem Hirten machen. Es geht nicht um unser Hirte oder den Hirten eines anderen. Der Psalmist sagt ganz klar, der Herr ist mein Hirte. Und damit bringt er auch zum Ausdruck, dass kein anderer Gott sein Hirte ist. Es ist ein ganz klares Bekenntnis zu Gott. Und wisst ihr, die Jahreslosung dieses Jahr ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Und es passt zu diesem Hirten. Er ist derjenige, der mich sieht. Und seine Herde kann ganz groß sein. Er sieht mich. Er sieht dich. Es ist so sehr persönlich, es wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, Jahwe ist mein Hirte. Er ist derjenige, der sich um mich kümmert. Und dann kommt die Herausforderung, mir wird nichts mangeln. Viele von uns kennen das Lied, alles in allem bist du, Jesus, haben wir schon gesungen. Wir haben vorhin gesungen, grob übersetzt, bei jedem Atemzug, der mir möglich ist, möchte ich über deine Güte singen. Das ist super. Aber wir alle kennen Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und trotzdem steht da, mir wird nichts mangeln. Und das ist für mich eine ganz große Herausforderung, heute Morgen das auch anzuschauen. Mir wird nichts mangeln. Es wird mir an nichts fehlen. Und wenn wir ehrlich sind, dann, auch wenn es uns gut geht, fehlen doch immer wieder so einzelne Dinge, oder? Vielleicht mal ein bisschen Geld, vielleicht mal das, dass ich mir das gönnen kann, Gesundheit und so weiter. Aber hier steht, mir wird nichts mangeln. Und ich möchte das jetzt mal so stehen lassen und mit euch den weiteren Psalm durchgehen. Und lasst uns dann am Schluss nochmal drauf schauen, was, wenn wir die anderen Teile vom Psalm angeschaut haben, was uns das bedeuten kann, dieses mir wird nichts mangeln. Es geht weiter. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Also in Israel gibt es nicht so große Weideflächen, die zusammenhängend sind. Oft musste man von einer Stelle zur anderen wandern und dann die eine Weide abgrasen, um dann zur anderen zu gehen und damit da wieder Neues wachsen konnte. Aber dort, wo diese Weide war, dort durfte man bleiben, bis diese abgegrast war. Und weiden heißt, auch zur Ruhe kommen, Rast zu haben. In Ruhe dieses Gras genießen zu können, diese Nahrung. Und er führt mich zum frischen Wasser. Auen sind eigentlich Feuchtwiesen, wo es gutes Gras gibt. Und dazu dann frisches Wasser, nicht so ein abgestandener Tümpel, sondern frisches Wasser. Ein Sinnbild für Jesus, der uns im Neuen Testament begegnet und sich als das Wasser des Lebens bezeichnet. Also eigentlich, wenn wir diesen Satz nehmen, all inclusive, wie im Urlaub. Körperliche Bedürfnisse total abgedeckt, für alles gesorgt, Essen und Trinken, ja. So kümmert sich der Hirte um sein Schaf. Es geht weiter. Damit ist der Hirte nicht zufrieden, nur für Essen und Trinken zu sorgen. Er erquicket meine Seele. Er kümmert sich um mein inneres Wohlbefinden. Und Es geht nicht nur um ein rein körperliches Empfinden. Er tut meiner Seele wohl. Er erfrischt sie, da wo ich müde bin. Und wir kennen das Wort aus Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist dieser Hirte. Der kommt und sieht, du brauchst nicht nur Essen und Trinken, du brauchst für deine Seele, für dein Wohlbefinden so viel mehr und ich will es dir geben. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wisst ihr, unter rechter Straße, da ist jetzt kein Prachtboulevard und keine Prachtstraße gemeint. Da geht es nicht um die Art und Weise, wie die Straße ausgebaut ist. Nein. Er führet mich auf rechter Straße, bedeutet, er führt mich auf einen guten und gerechten Weg, um seines Namens willen. Gott will mich anleiten, so zu leben, dass die Art und Weise, wie ich das tue, ihm Ehre bereitet. Und das Gute ist, dass ich das nicht aus mir selber herausmachen muss und mir selber ausdenken muss, sondern er führt mich auf dieser Straße. Er ist es, der vorangeht. Er ist derjenige, der mich darin anleitet. Und als seine Kinder sind wir gerechtfertigt. Da ist keine Verdammnis für die in Jesus Christus sind, Römer 8, Vers 1. Um diese Rechtfertigung geht es, dass wir gerecht sind. Wir müssen nicht irgendetwas tun, um gerecht zu werden vor Gottes Augen. Außer, dass wir den Kreuzestod Jesus für uns in Anspruch nehmen. Und merkt ihr, die ganze Zeit geht es um mich und ihn. Der Herr ist mein Hirte. Er tut diese Dinge. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann tritt eine Wendung ein. Weil im nächsten Vers heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir kommen vom Er, das ganz allgemein ist. Das ist wie ein Bekenntnis, diese ersten Verse, zum Du, zum persönlichen Erleben. Bisher hat der Psalmist über Gott geredet und jetzt redet er mit ihm. Ein ganz großer Unterschied. Und wisst ihr, es ist gar keine Frage, ob das finstere Tal irgendwann mal kommt. Der Psalmist, in dem Fall David, ist bereits durch mindestens eines gegangen. Aber er weiß, ich muss darin kein Unglück fürchten, denn du bist bei mir. In der Not wird es eng und nah. Anscheinend gibt es da dann nichts mehr, was David von seinem Herrn trennt. Da gibt es dann keinen respektvollen Abstand mehr. Er braucht ihn so sehr, dass er echt sich zu ihm aufmacht und ihn direkt anspricht. Hier in diese Täler und schwierigen Zeiten gehört für mich auch Römer 8. Nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Weder Hohes noch Tiefes. Und wisst ihr, wir haben gerade in der Bibellese, die wir als Teil der Gemeinde gerade machen, haben wir 1. und 2. Samuel, das Leben Davids, durchgenommen. Es gab eine Situation, wo er eine Entscheidung getroffen hat, etwas anzuordnen, was für Gott nicht in Ordnung war. Und Gott lässt ihm zur Strafe 3 Möglichkeiten offen. Und er sagt dann, warum soll mein Volk bestraft werden? Ich habe doch den Fehler gemacht. Aber wenn ich schon eine Strafe bekomme, ich möchte nicht in die Hand von Menschen fallen, ich möchte in die Hand Gottes fallen und überlässt sich Gott und seiner Strafe. Und er fürchtet kein Unglück, weil er weiß, da ist Gott. Wenn er sich da hineinbegibt, dann ist Gott mit ihm. Und wir haben vor 2 Jahren, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, im BU mal eine Fragestunde gehabt. Und es ging eben auch um diese große Frage, warum lässt Gott Leid zu und wie ist das jetzt im Ukraine-Krieg, wo ist da Gott? Und wir konnten natürlich die Frage der Theodizee, so heißt der Fachausdruck für diese Frage, nicht klären, weil sich da die Theologen schon über Jahrhunderte die Köpfe einschlagen und auch nicht zu einer letztendlich für alle gültigen Lösung kommen. Aber es war ganz klar für uns, diese Erkenntnis, Gott ist mit in den Bunkern. Er ist mit den Menschen dort. Weil es wäre noch viel grausamer, Gott wäre nicht da. Die müssten das allein durchstehen. Und in dem Moment ist bei vielen von den Jugendlichen was klar geworden, dass es nicht um irgendeine Theorie geht, sondern darum, dass Gott in der Tiefe und in der Not da ist und ein Erkennen darüber, dass Gott die Menschen nicht allein lässt. Und das drückt dieser Vers eben aus. Ja, dein Stecken und Stab trösten mich. Also mein Vater war gelernter Schäfer, aber ich habe keinen Schäferstab. Und ich weiß auch nicht, ob ein Hirtenstab in Israel damals so aussah, wie ein Schäferstab heute aussieht. Ich habe hier jetzt einfach mal von uns daheim so einen stabilen Stab genommen. Also ein Hirtenstab war jetzt nicht nur dafür da, dass der Hirte sich gemütlich machen konnte und abstützen konnte. Ein Schäferstab heutzutage hat auch eine kleine Schaufel oben dran. Und mit der Schaufel kann er nämlich zum Beispiel Kräuter, die für seine Schafe nicht gut sind, ausstechen und von der Weide tun. Er kann auch ein bisschen Erde ausschaufeln und dann gezielt einem Schaf, das abhauen will, die Erde direkt vors Gesicht werfen und dann erschrickt das Schaf und kommt zur Herde zurück. Aber was auf jeden Fall ein Hirtenstab tun konnte, schon im alten Israel, vielleicht auch ohne Schaufel, war, dass der Hirte den gebrauchen konnte, um seine Schafe zu führen. Schafe haben ein wunderbar exaktes, genaues Gehör. Jeder Geigenspieler wäre neidisch zu hören, weil die können die feinsten Unterschiede hören, aber sie sind fast blind. Und damit der Hirte das Schaf mit dem Stab führen kann, muss der Stab ganz dicht vor den Augen des Schafes sein. Und auch das drückt aus, in dieser Zeit der Not, in dieser Zeit, wo dieses finstere Tal ist, ist der Hirte ganz nah, weil der Stecken und Stab des Hirten trösten ihn. Der Hirtenstab ist klar, aber dann gibt es noch ein Stecken. Und das ist für mich Stecken und Stab. Jesus. Jesus, der gelitten hat. Jesus, der weiß, wie Not und Schmerz und Einsamkeit sich anfühlt, der ist mir nahe. Und der tröstet mich, weil er selber Schmerz erlitten hat. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann möchte ich mal bitten, dass du das zweite Bild auflegst, Peter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wisst ihr, hier kommt ein ganz großer Wandel. Wenn wir jemanden fragen würden, was im Psalm 23 vorkommt, würde sofort jeder sagen, der Hirte. Aber denken wir auch daran, dass Gott der Gastgeber geworden ist. In diesem Bild kommt es so klar zum Ausdruck. Wir sehen hier den David. Die Noten, die älteste bekannte Melodie vom Psalm 23. Denn David mit seiner Zither, mit seiner Musik, die ihm immer wieder auch die Nähe zu Gott gebracht hat. Und dahinter den Tisch. Wir sehen links und rechts diese Mauern, die für das enge Tal stehen. Und dann dieser Tisch. Weil in diesem Psalm geht es eben weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hier bleibt es beim Du. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Aber Gott wird vom Hirten zum Gastgeber. Das Unterwegssein, das Begleiten auf meinem Lebensweg hat jetzt mal eine Pause, hat ein Ende. Ich darf mich an seinen Tisch setzen. Gott deckt den Tisch für mich. Wir denken so oft, wir müssten ihm den Tisch decken. Er lädt uns ein. Er deckt den Tisch, er beseitigt nicht meine Feinde. Die sind da. Aber diese Feinde können nicht verhindern, dass mein Gott mir meinen Tisch deckt, an den ich mich setzen darf. Wisst ihr, so oft, wenn die Stürme des Lebens da sind, die schwierigen Situationen, da wünschen wir uns so sehr, dass Gott eingreift und den Sturm stillt, oder? Aber, Amen, ja. Aber es gibt auch eine andere Situation. Denk mal an den Petrus, als der Sturm war und er sagt, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir rauskommen. Da war der Sturm noch da. Und dann hat Jesus gesagt, komm Petrus, und er ist auf dem Wasser gegangen. Solange er auf Jesus geschaut hat, hat es auch funktioniert. Und es ist manchmal so, dass die Feinde bleiben in unserem Leben, wo wir uns wünschen, dass sie gehen. Aber dann sagt Jesus, hey, komm, die sind da, aber hier ist mein Tisch, der für dich gedeckt ist, nimm. Und dann ist es wichtig für uns zu erkennen, ich muss nicht auf meine Feinde starren, ich darf auf diesen Tisch sehen und ich darf mich an den setzen und ich darf davon kosten. Das Leben ist zu kurz, um darauf zu warten, dass es gut wird, damit wir es genießen. An dem Punkt wirklich zu kommen und zu sagen, hey, meine Umstände müssen sich nicht alle total verbessern, damit das Leben gut wird, sondern Gott hat auch in widrigen Umständen das Gute für mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Hey, einem Ehrengast wird das Haupt gesalbt. Einem Ehrengast, du bist Gottes Ehrengast. Salbung gilt auch als Heiligung. Gott macht dich heilig, wir sind heilig und gerecht durch Jesus. Und wir dürfen da zur Ruhe kommen. Und dann übersetzt Luther, und du schenkest mir voll ein. Wir hatten in unserer alten Gemeinde einen internationalen Bibellehrer aus Dänemark, der den Martin Luther sehr geschätzt hat, aber da hat er immer gesagt, wenn ich mal im Himmel bin, werde ich mit Bruder Martin reden. Da hat er was falsch verstanden. Also, jetzt muss ich euch das hier mal zeigen, wie das geht mit dem Volleinschenken. Und ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Damit ihr das sehen könnt, Moment. Habe ich jetzt extra Saft genommen. Also voll einschenken. Ist das voll? Nett. Ist es jetzt voll? Oh Leute, da ist nur ein bisschen was am Rand. Gell? Also auf die Gefahr hin, dass wir nachher jemanden brauchen, der hier kommt und den Tisch putzt. Jetzt kommt das Experiment mit der Oberflächenspannung. So, jetzt ist es wirklich voll. Und merkt ihr was, damit ich das wirklich voll machen kann mit der Oberflächenspannung, ja, da muss ich es ganz genau machen. Und manchmal haben wir doch so den Eindruck, Gott gönnt uns das so, ja, so ein bisschen und dann vielleicht noch ein Stückchen. Aber jetzt sage ich euch mal, was hebräisch voll ist. Und was da eigentlich steht, da steht nämlich übervoll. Wir brauchen nachher jemanden für den Tisch. Das ist voll. Und eigentlich muss die Untertasse auch noch voll sein. Und so schenkt Gott dir und mir ein. Im Überfluss, Leute. Großzügig. Nicht knapsend. So ist Gott. So darfst du kommen und an seinem Tisch Platz nehmen und nehmen. Trotz Feinde, trotz den Feinden. Gott achtet nicht darauf, dass wir einen Tropfen zu viel bekommen. Er achtet darauf, dass wir nicht zu wenig bekommen. Und das ist der Unterschied. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und da hat er wieder geschummelt, der Luther. Da steht eigentlich nur Gutes und Barmherzigkeit. Und jetzt sagst du, hey Leute, sage ich mir selber manchmal auch, Gutes und Barmherzigkeit mein Leben lang nur. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es nicht heißt, mein ganzes Leben lang werde ich auf Gutes und Barmherzigkeit stoßen? Es liegen eben nicht nur Gutes und Barmherzigkeit vor mir. Und der Psalmist, der David, weiß das, weil er kennt dieses finstere Tal. Und er weiß, es gibt diese Begegnung mit den Feinden. Aber seine Überzeugung ist, was immer mir auch begegnet, in welcher Situation auch immer ich komme, Gottes Güte und Barmherzigkeit bleibt mir auf den Fersen. Er lässt nicht nach. Er lässt nicht nach und er wird nicht aufgeben und er wird dir hinterherrennen mit seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Und wisst ihr, ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Mutter, die hatte zwei Söhne und einer ist in die Drogen abgedriftet. Und er hatte so eine coole Lederjacke mit ganz vielen tollen Aufnähern und die Mutter konnte es super nähen. Und er hat ihr immer noch einen schrecklicheren Aufnäher nach dem anderen gebracht, zum auf diese Jacke nähen. Und diese Mutter hat jetzt die Wahl gehabt, natürlich zu sagen, super geistlich, christlich, sowas mache ich gar nicht, weil das ist ja Teufelswerk. Oder dann halt zu sagen, okay, ich gehe mit meinem Sohn diesen Weg weiter, weil ich gebe ihn nicht auf. Und sie hat es gemacht. Aber wisst ihr, was sie auch gemacht hat? Unter jedem dieser schrecklichen Aufnäher hat sie einen Aufnäher reingenäht, Jesus ist Sieger, wer ist, und so weiter. Hat ganz klar sich positioniert und hat einfach Wahrheit Gottes mit aufgenäht, weil sie wollte einfach ein Zeichen setzen. Und ich glaube, dass diese Güte und Barmherzigkeit durch diese Lederjacke ihm echt nachgegangen ist. Und er hat sich dann auch nochmal bekehrt. Und ich glaube, das ist so für mich so ein Sinnbild, was dieser Vers auch zum Ausdruck bringt, ganz praktisch. Ja. Und diese Dimension, dass Gutes und Barmherzigkeit mir mein Leben lang folgen, was für eine Dimension von Glauben und Vertrauen das zum Ausdruck bringt, das macht auch deutlich, wenn wir dran denken, dass der Holocaust war, die Shoah, dass die Juden verfolgt wurden, getötet wurden, ermordet wurden. Und wisst ihr, nicht nur wir haben den Psalm 23, die Juden auch. Und die singen diesen Psalm heute noch und auch im Glauben. Und es ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, hey, selbst so eine schreckliche Zeit kann dieses Wort Gottes nicht aushebeln. Das ist Glauben. Und ich muss der Wiebke leider widersprechen, der Psalm endet nicht mit nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, sondern wir waren jetzt die ganze Zeit unterwegs und es endet. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und hier geht es wieder weg vom Du. Hier geht es wieder zu diesem Herrn in Ehrfurcht, zu diesem Jahwe, zu diesem Gott, der sagt, hey, ich bin der Gott, der da ist. Und mit diesem Wort schließt der Psalmist. Und einerseits könnte man denken, jetzt geht David wieder auf Distanz, aber ich glaube nicht. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich werde bleiben im Haus meines Gottes für immer und ewig. Ich werde immer an diesem Tisch sitzen. Ich werde immer in der Gemeinschaft mit meinem Gott sein. Gerade so, als ob er sich wieder bewusst macht, hey, ich bin Mensch. Und das ist Gott. Aber ich werde sein in seiner Gegenwart. Ich werde zu Hause sein. Bei diesem allmächtigen Gott voller Ehrfurcht. Und diesem großartigen Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit dürfen wir uns auch anbefehlen und sagen, der Herr ist mein Hirte wie David. Und ich weiß nicht, und mir wird nichts mangeln, dieser Zuspruch, egal in welche Situation ich komme, Jesus wird da sein, an meiner Seite sein. Es wird nicht immer schön sein, nein. Aber wenn ich ihn an meiner Seite habe, habe ich den größten Schatz, den es gibt. Und wiegt es nicht das andere, wo wir manchmal so in unserem Leben vermissen, auf? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch niemandem überstülpen. Aber ich glaube, es ist wert, darüber nachzudenken. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Ganz praktisch dieser Tisch mit Brot und Wein. Und vielleicht könnt ihr das heute auf eine ganz neue und andere intensive Art tun. Ich würde es mir sehr wünschen, nicht für mich, sondern für jeden Einzelnen von euch und für Gott, weil er der Gastgeber ist und er sich auf euch freut. Amen. Ich lasse das hier stehen, weil ich kann das jetzt hier so nicht wegräumen. Ne? Das